Achtung, Achtung, hier ist der Deutsche Rundfunk. Die Reichssendeleitung überträgt aus dem Reichstagsgebäude in Berlin die 8. Reichstagssitzung. Wir schalten nunmehr um in den Reichstagssitzungssaal.
Meine Herren, die Sitzung ist eröffnet. Ich begrüße heute zum ersten Mal die Vertreter des am 1. März nach Deutschland zurückgekehrten Saarlandes in unserer Mitte. Meine Herren Abgeordneten, ich bitte Sie, sich von Ihren Plätzen zu erheben und mit mir eines Großen zu gedenken, der vor wenigen Tagen abberufen worden ist. Das deutsche Volk und mit ihm vor allem auch der Deutsche Reichstag als berufener Vertreter des deutschen Volkes steht in tiefer Teilnahme am Grabe des großen Marschalls der uns befreundeten polnischen Nation. Ich habe in Ihrem Namen auch das Mitgefühl des Deutschen Reichstages dort aussprechen können. Wir Deutsche, erzogen und groß geworden in der nationalsozialistischen Weltanschauung, haben ein besonderes Verständnis für die Größe einer Persönlichkeit. Ich glaube darum auch sagen zu können, dass wir ganz besonders verstehen, welch ein schwerer Verlust das polnische Volk betroffen hat. Indem wir die Größe des Marschalls erkennen, wissen wir aber auch, dass er einer jener Männer gewesen ist, die tatkräftig überall für den Frieden eintraten und als sichtbare Tat eines solchen Friedens auch die deutsch-polnische Verständigung mit herbeiführen half. Ich danke Ihnen, dass Sie sich von Ihren Plätzen zu Ehren des dahingegangenen polnischen Marschalls Piłsudski erhoben haben. Bevor ich in die Tagesordnung eintrete, erteile ich das Wort dem Reichs- und preußischen Innenminister Dr. Frick.
Deutsche Männer des Reichstags, am 16. März 1935 hat die Reichsregierung das Gesetz für den Aufbau der Wehrmacht beschlossen, das die allgemeine Wehrpflicht wieder einführte. Heute hat die Reichsregierung in Ausführung dieses Gesetzes das Wehrgesetz erlassen, das die näheren Bestimmungen über den Wehrdienst enthält und das morgen verkündet wird.
Der Führer und Kanzler des Deutschen Reiches hat das Wort.
Abgeordnete, Männer des Deutschen Reichstags. Reichstagspräsident Parteigenosse Göring hat auf Wunsch der Reichsregierung den Reichstag zu dieser Sitzung einberufen, um Ihnen als Vertreter der deutschen Nation jene Aufklärungen geben zu können, die ich für nötig erachte zum Verständnis der Haltung und der Entschlüsse der deutschen Reichsregierung zu den uns alle bewegenden großen Fragen der Zeit. In dieser Absicht spreche ich zu Ihnen und damit zum ganzen deutschen Volk. Ich spreche darüber hinaus, aber auch zu all jenen in der übrigen Welt, die sich, sei es aus Pflicht oder Interesse, ebenfalls bemühen, einen Einblick zu gewinnen in unsere Gedanken gegenüber diesen auch sie bewegenden Fragen. Ich halte es für glücklich, eine solche Aufklärung an dieser Stelle zu geben, weil dadurch am ehesten der Gefahr vorgebeugt wird, die in der erfahrungsgemäß meist verschiedenen Interpretierung von Gesprächen liegt, die zu zweit oder in kleineren Kreisen stattfinden und dann natürlich nur bruchstückweise der Öffentlichkeit bekannt gegeben werden können. Ich halte diese Art der Abgabe einer solchen Erklärung aber deshalb für besonders nützlich, weil sie mir nicht nur das Recht gibt, sondern geradezu die Pflicht auferlegt, vollkommen offen zu sein und über die verschiedenen Probleme mit allen Freimut zu reden. Die deutsche Nation hat ein Recht, dies von mir zu fordern, und ich bin entschlossen, dem zu gehorchen.
Als der verewigte Herr Reichspräsident mich am 30. Januar vor 2 Jahren zur Bildung der neuen Regierung und zur Führung der Reichsgeschäfte berief, zweifelte Millionen unseres Volkes und unter ihnen auch manche Patrioten an dem Gelingen der mir gestellten Aufgabe. Schadenfreude und Sorge erfüllten nebeneinander das damals noch so sehr zerrissene deutsche Volk. Denn unsere Lage schien nur dem inneren Feinde hoffnungsvoll zu sein. Die wahren Freunde empfanden sie aber als unsagbar traurig. Auf zahlreichen Gebieten war das nationale Leben auf das Schwerste bedroht. Wenn auch für viele begreiflicherweise die wirtschaftliche Katastrophe alles andere überragte, so war es doch für den tiefer blickenden klar, dass sie nur eine Folgeerscheinung darstellte. Die wirtschaftlich notwendige Auswirkung einer Anzahl innerer Ursachen, die teils gesellschaftlicher, teils organisatorisch, politischer, über allem aber auch moralischer Natur waren. Es gehört ein sehr großer Mut dazu, angesichts der erdrückenden Fülle der Aufgaben, der scheinbaren Trostlosigkeit der Situation sowie der gegebenen Beschränkung aller Mittel nicht zu vertragen.
Der permanente Kriegszustand, der zwischen den einzelnen Völkern aufgerichtet wird, mag verschiedenen politischen und wirtschaftlichen Interessenten vielleicht als nützlich erscheinen. Für die Völker bringt er nur Lasten und Unglück. Das Blut, das auf dem europäischen Kontinent seit 300 Jahren vergossen wurde, steht außer jedem Verhältnis zu dem folglichen Resultat der Ereignisse. Hätten diese Staaten nur einen Bruchteil ihrer Opfer für klügere Zwecke angesetzt, so wäre der Erfolg sicher größer und dauerhafter gewesen. Wenn ich als Nationalsozialist in allem Freimut diese Auffassung vertrete, dann bewegt mich dabei noch folgende Erkenntnis. Jeder Krieg verzehrt zunächst die Auslese der Besten. Da es in Europa aber einen leeren Raum nicht mehr gibt, wird jeder Sieg, ohne an der grundsätzlichen europäischen Not etwas zu ändern, höchstens eine zipfermäßige Vermehrung der Einwohner eines Staates mit sich bringen können. Wenn aber den Völkern daran so viel liegt, dann können sie dies statt mit Tränen auf eine einfachere und vor allem natürlichere Weise erreichen. Der heutige Gedanke der kollektiven Zusammenarbeit der Nationen ist ursächliches und wesentliches geistiges Eigentum des amerikanischen Präsidenten Wilson. Die Politik der Vorkriegszeit wurde mehr bestimmt von der Idee der Bündnisse, von durch gemeinsame Interessen zusammengeführten Nationen. Mit Recht oder Unrecht machte man diese Politik einst verantwortlich für den Ausbruch des Weltkriegs. Seine Beendigung wurde mindestens, soweit es Deutschland betrifft, beschleunigt durch die Doktrin der 14 Punkte Wilsons und der 30 später noch ergänzenden. In ihnen war im Wesentlichen zur Verhütung der Wiederkehr einer ähnlichen Menschheitskatastrophe folgender Gedankengang niedergelegt. Der Friede soll nicht sein, ein Friede einseitigen Rechtes, sondern ein Friede allgemeiner Gleichheit und damit des allgemeinen Rechtes. Es soll sein ein Friede der Versöhnung, der Abrüstung aller und dadurch der Sicherheit aller. Daraus resultierte als Krönung die Idee einer internationalen kollektiven Zusammenarbeit aller Staaten und Nationen im Völkerbunde. Ich muss an diesem Platz nur einmal versichern, dass es kein Volk gab, das gegen Ende des Krieges diese Ideen begierlicher aufgegriffen hat als das Deutsche. Seine Leiden und Opfer waren weitaus am größten von allen, die am Kriege teilnehmenden Staaten. Im Vertrauen auf dieses Versprechen legten die deutschen Soldaten die Waffen nieder. Als im Jahre 1919 der Friede von Versailles dem deutschen Volk diktiert wurde, war der kollektiven Zusammenarbeit der Völker damit zunächst das Todesurteil gesprochen worden. Denn anstelle der Gleichheit aller trat die Klassifikation in Sieger und Besiegte. Anstelle des gleichen Rechtes die Unterscheidung in Berechtigte und Rechtlose. An die Stelle der Versöhnung aller die Bestrafung der Unterlegenen. An die Stelle der internationalen Abrüstung die Abrüstung der Besiegten. Und an die Stelle der Sicherheit aller trat die Sicherheit der Sieger. Dennoch wurde noch im Friedensdiktat von Versailles ausdrücklich festgestellt, dass die Abrüstung Deutschlands nur vorausgehen soll zur Ermöglichung der Abrüstung der anderen. Und nun ist an diesem einen Beispiel festzustellen, wie sehr die Idee der kollektiven Zusammenarbeit gerade von denen verletzt wurde, die heute ihre lautesten Fürsprecher sind. Deutschland hatte die im Friedensvertrag auferlegten Bedingungen mit einem förmlichen Fanatismus erfüllt. Finanziell bis zur vollständigen Zerrüttung seiner Finanzen, wirtschaftlich bis zur totalen Vernichtung seiner Wirtschaft, militärisch bis zur vollkommenen Wehrlosigkeit. Ich wiederhole hier in großen Zügen noch einmal die von niemand zu bestreitenden Tatsachen der deutschen Erfüllung der Verträge. Es wurden zerstört im Heer 59.897 Geschütze und Rohre, 130.000 Maschinengewehre, 31.074 Minenwerfer und Rohre, 6.007.000 Gewehre und Karabiner, 243.000 MG-Läufe, 28.000 Lafetten, 4.390 Minenwerfer-Lafetten, 38.750.000 Granaten, 16.055.000 Hand- und Gewehrgranaten, 60.400.000 scharfe Zünder, 491 Millionen Handwaffenmunition, 335 Millionen Kilogramm Geschosshülsen, 23.515.000 Kilogramm Kartusch- und Patronenhülsen, 37.600.000 Kilogramm Pulver, 79.000 Munitionsleeren, 212.000 Fernsprecher, Flammenwerfer, Panzerzüge, Tanks, Überwachungswagen, Bratwurst Stationen, Feldbäckereien, Pontos und so weiter. Es wurden weiter zerstört. Flitten, alle Fahrbahnen, Werkstätten, Flakgeschütze, die Protzen, Stahlhelme, Gasmasken, Maschinen der ehemaligen Kriegsindustrie, Gewehrläufe und so weiter. In der Luft wurden zerstört 15.714 Jagd- und Bombenflugzeuge, 27.757 Flugzeugmotoren. Und zur See wurden zerstört 26 Großkampfschiffe, 4 Küstenpanzer, 4 Panzerkreuzer, 19 kleine Kreuzer, 21 Schul- und Spezialschiffe, 83 Torpedoboote, 315 U-Boote. Ferner sind noch zerstört worden Fahrzeuge aller Art, Gaskampf und zum Teil Gasschutzmittel, Treib- und Sprengmittel, Scheinwerfer, Visiereinrichtungen, Entfernungs- und Schallmessgerät, optische Geräte aller Art, Pferdegeschirre und so weiter, alle Flugzeug- und Luftschiffe halten. Damit hat Deutschland in einer förmlichen Selbstaufgabe seinerseits alle Voraussetzungen geschaffen für eine Zusammenarbeit kollektiver Art im Sinne der Gedanken des amerikanischen Präsidenten. Nun, zumindest nach dem Vollzug dieser deutschen Abrüstung hätte die Welt ihrerseits denselben Schritt zur Herstellung der Gleichheit vollziehen müssen. Es ist ein Beweis für die Richtigkeit dieser Auffassung, dass es auch bei den anderen Völkern und in den anderen Staaten nicht an mahnenden und warnenden Stimmen gefehlt hat, die für die Erfüllung dieser Pflicht eintraten. Ich will nur einige dieser sicherlich nicht als Freunde des heutigen Deutschlands anzusprechenden Männer anführen. Erklärung Briand vom 20.01.1931. Im Namen meines Landes schließe ich mich den beredten Worten an, mit denen unser Präsident die Sitzung eröffnet hat. Ich glaube wie Sie, ich habe die Gelegenheit gehabt, es schon häufig zu sagen, dass die Verpflichtungen, die die Nationen durch Unterzeichnung des Artikels 8 der Völkerbundssatzung vertraglich eingegangen sind, kein toter Buchstabe bleiben dürfen. Sie stellen eine heilige Verbindlichkeit dar und ein Land, das sich ihr entziehen würde, würde sich entehren. Ausspruch des belgischen Außenministers Van der Velde, Mitglied der belgischen Friedensdelegation vom 27. Februar 1927. Und nun an stehen wir vor folgendem Dilemma. Entweder müssen die anderen Mächte ihre Armeen im Verhältnis zur deutschen Reichswehr vermindern, oder der Friedensvertrag wird hinfällig und Deutschland nimmt für sich das Recht in Anspruch, Streitkräfte zu besitzen, die die Unverletzbarkeit seines Gebietes zu verteidigen in der Lage sind. Aus diesen Tatsachen sind zwei Schlussfolgerungen zu ziehen. Einmal, dass alle Kontrollmaßnahmen wenig wirksam sind. Zum anderen, dass die Entwaffnung entweder allgemein oder überhaupt nicht sein wird. Und derselbe Außenminister am 29. Dezember 1930, populär. Man würde aus dem Versailler Vertrag einen Fetzen Papier machen, wenn man die moralischen und rechtlichen Verpflichtungen des Vertrages nicht erfüllt, der dem besiegten Deutschland die Entwaffnung aufzwang, zu dem Zweck, die Abrüstung der anderen vorzubereiten. Lord Robert Cecil in seiner Rundfunkrede, 21. Dezember 1930. Die internationale Abrüstung gehört zu unseren wichtigsten nationalen Interessen. Wir haben nicht einmal, sondern zum wiederholten Malen die Verpflichtung übernommen, die Rüstungen der im Weltkrieg siegreichen Nationen herabzusetzen und zu begrenzen, als Ergänzung zu der Abrüstung, die wir unseren früheren Gegnern zur Pflicht gemacht haben. Wir werden jedes Vertrauen in internationale Verpflichtungen zerstören, wenn wir das, was wir versprochen haben, nicht erfüllen. Dabei ist es in meinen Augen von sekundärer Bedeutung, dass wir in diesem Falle auf nichts zu antworten haben würden, wenn unsere früheren Gegner mit der Forderung an uns herantreten, wieder aufrüsten zu können. Und noch einmal, Paul Boncour, am 26. April 1930 im Journal. Endlich braucht man kein Prophet zu sein. Es genügt, die Augen offen zu halten und festzustellen, dass im Falle eines endgültigen Scheiterns der Abrüstungsverhandlungen oder auch nur im Fall ihrer fortwährenden Vertagung Deutschland, das vom sonstigen Zwang befreit ist, sich anschicken wird, diese Abrüstung abzuschütteln und nicht mehr allein eine Rüstungsbeschränkung zu dulden, die der Versailler Vertrag selbst als die Bedingung, aber auch als das Versprechen einer allgemeinen Rüstungsherabsetzung bezeichnet hat. Wir haben keine Wahl mehr. Deutschland hat entsprechend den auferlegten Verpflichtungen seine Tanks des Weltkriegs vernichtet. Es hat damit ebenfalls eine Offensivwaffe vertragstreu zerstört und abgeschafft. Es wäre die Pflicht der anderen Staaten gewesen, nun ihrerseits mit der Vernichtung ihrer Tankwaffen zu beginnen. Allein nicht nur, dass diese Vernichtung unterblieb, es erfolgte eine dauernde Verbesserung derselben, sowohl in Bezug auf Schnelligkeit als auch in Bezug auf Widerstands- und Angriffsfähigkeit. Die Schnelligkeit der Weltkriegstanks von 4 bis 12 Kilometer wurde gesteigert, 30, 40, 50, die endlich bei einer Konstruktion bis auf 160 Kilometer gekommen. Als Deutschland schon längst keine Niete mehr von seinen ehemaligen Tanks besaß, ging Frankreich von den mittleren Typen von 10 bis 14 Tonnen zu schweren Typen von 25 bis 30 Tonnen und endlich zu allerschwersten Typen von rund 90 Tonnen über. Während noch im Felde jeder Tank von einem 13 mm Projektil durchschlagen werden konnte, wurden die neuen Kriegsungeheuer mit Panzerplatten von 50 bis 60 mm ausgestattet und damit sogar für die Geschosse der Feldartillerie unverwundbar gemacht. Parallel dieser furchtbaren passiven Verbesserung, diese Waffen in Bezug auf Schnelligkeit, Gewicht, Wattfähigkeit, Gasdichte, Sehfähigkeit und Panzerstärke, ging eine enorme Entwicklung der Angriffswaffen dieser Kriegsmaschinen vor sich. Anstelle der MGs oder des 4 bis 5 cm Geschützes kamen nun Kombinationen. Tanks mit 7,5, mit 10 cm, mit 15 cm Geschützen und darüber sind keine Fantasie, sondern furchtbare Wirklichkeit geworden. In derselben Zeit, in der Deutschland seine Tanks zerstört hat und nun auf die Erfüllung der Zerstörung der anderen wartete, haben diese anderen mehr als 13.000 neue Tanks gebaut und zu immer entsetzlicheren Waffen verbessert und vergrößert. Laut der Bestimmung des Versailler Vertrags musste Deutschland seine gesamte schwere Artillerie vernichten. Auch dies wurde erfüllt. Während aber die deutschen Haubitzen und Mörser unter den Schneidebrennern zerschnitten als Schrott in die Hochöfen wanderten, unterblieb nicht nur die analoge Zerstörung der schweren Artillerie bei den Vertragspartnern, sondern im Gegenteil. Es erfolgte auch dort dieselbe konstruktive Weiterentwicklung, Verbesserung und Vervollkommnung. Als es schon längst keinen 42 cm Mörser mehr gab, erfuhr man, dass den französischen Fabriken die Konstruktion einer 54 cm Haubitze erfolgreich gelungen war. Herrengeschütze von 60 bis 120 km Schussweite sind als Neukonstruktionen entstanden. Genial wurde die neue und neueste schwere und schwerste Artillerie in Hansa mit Transport und Zuglasten geteilt, um ihre Beweglichkeit mit Hilfe von Traktoren und Raupenschleppern auf das Höchste zu steigern. Dies geschah mit einer Waffe, die wirklich sehr offensiven Charakter besitzt und der gegenüber man in Deutschland nicht nur keine Gegenwaffe, sondern nicht einmal die Möglichkeit einer rein defensiven Abwehr besaß. Gaswaffen. Deutschland musste laut Versailler Vertrag als Voraussetzung wieder für die Abrüstung der Vertragspartner seine gesamten Gaswaffen zerstören. Und es hat es getan. In den anderen Staaten war man in den chemischen Laboratorien beschäftigt. Natürlich nicht, um diese Waffe abzuschaffen, sondern im Gegenteil, um sie unerhört zu verbessern. In aller Offenheit wurde von Zeit zu Zeit der Welt die erstaunliche Mitteilung über die gelungene Auffindung eines neuen und noch tödlicheren Gases gegeben, sowie von neuen Granaten und Bomben zum Verschießen. U-Boote. Auch hier hat Deutschland entsprechende Paragraphen des Versailler Vertrags zur Ermöglichung der internationalen Abrüstung seine Verpflichtung getreulich erfüllt. Was auch nur einem U-Boot ähnlich sah, wurde von den Schneidebrennern restlos zersägt, aufgerissen und verschrottet. Die Umwelt hat aber nicht nur dieses Beispiel nicht befolgt, nein, sie hat nicht einmal ihre Kriegsbestände bewahrt, sondern im Gegenteil, sie dauernd ergänzt, verbessert und vermehrt. Die Steigerung des Deplacements ging endlich bis zum 3000-Tonnen-Boot. Die Verstärkung der Armierung bis zur 20-Zentimeter-Kanone. Die Zahl der Torpedorohre wurde pro Boot vergrößert, ihre Kaliberstärke erhöht der Torpedo selbst in seiner Laufweite und Sprengwirkung gesteigert. Der Aktionsradius dieser U-Boote nahm gegenüber den Leistungen des Krieges noch gewaltig zu. Die Tauchtiefe wurde weitergestreckt, die Seeeinrichtungen genial vervollkommen. Das war der Beitrag zur Abrüstung von Seite der Staaten, die sich im Versailler Vertrag mit verpflichtet hatten, auch ihrerseits dem deutschen Beispiel zu folgen und damit die U-Boot-Waffe zu zerstören. Dies sind nur einzelne Tatsachen. Sie ließen sich nach jeder Richtung hin beliebig ergänzen und vervollständigen. Sie sind insgesamt der jederzeit dokumentarisch zu belegende Beweis, dass man entgegen den Verpflichtungen des Versailler Vertrags nicht nur der Abrüstung nicht folgte, sondern im Gegenteil eine dauernde Vermehrung und Verbesserung hochwertigster Kriegsmaschinen vornahm. Man tat also das, was nicht nur den Absichten des Präsidenten Wilson, sondern auch nach den Auffassungen prominentester Vertreter der anderen Seite den unterschriebenen Verpflichtungen des Versailler Vertrags gerade entgegengesetzt war. Wenn dies nicht ein eklatanter Vertragsbruch, und zwar einseitiger Vertragsbruch ist, nachdem der andere Partner seine Verpflichtungen restlos erfüllt hatte, wird es schwer einzusehen sein, was in Zukunft die Unterzeichnung von Verträgen überhaupt dann noch für einen Sinn haben kann. Nein, es gibt dafür keine Beschönigung und keine Ausrede. Denn Deutschland war wirklich alles andere eher, als in seiner vollständigen Weh- und Waffenlosigkeit eine Gefahr für die anderen Staaten. Trotz jahrelangen vergeblichen Warten auf die Vertragseinlösung der anderen Seite war Deutschland aber auch weiterhin bereit, seine Hand zu einem wirklichen kollektiven Zusammenarbeiten nicht zu verweigern. Der englische Lord Silbewahren, Mr. Eden, meint, dass die Bereitwilligkeit zur Herstellung einer Parität in der ziffernmäßigen Festlegung der Wehrstärken überall anzutreffen gewesen sei. Dann ist es aber umso bedauerlicher, dass man daraus nicht praktische Konsequenzen zog. Es war nicht Deutschland, das den Plan einer 200.000-Mann-Armee für alle europäischen Staaten zum Fall brachte, sondern es waren die nicht abrüsten wollenden anderen Staaten. Und es war endlich auch nicht Deutschland, das den englischen Vermittlungsvorschlag im Frühjahr 1934 verwarf, sondern es war dies die französische Regierung, die am 17. März 1934 die Verhandlungen darüber abbrach. Es wird heute manches Mal die Hoffnung ausgesprochen, Deutschland möchte doch selbst mit einem konstruktiven Plan kommen. Nun, ich habe nicht einmal, sondern schon öfter solche Vorschläge unterbreitet. Hätte man meinen konstruktiven Plan einer 300.000-Mann-Armee angenommen, dann würde vielleicht heute manche Sorge geringer und manche Last leichter sein. Es ist aber fast zwecklos, konstruktive Pläne vorzulegen, wenn ihre Ablehnung von vornherein als sicher angesehen werden kann. Wenn ich mich trotzdem entschließe, noch einmal einen Aufriss meiner Gedanken zu geben, dann geschieht es nur aus dem Gefühl der Pflicht heraus, nichts unversucht zu lassen, um Europa die notwendige innere Sicherheit und den europäischen Völkern das Gefühl der Solidarität zurückzugeben. Nachdem er aber nun bisher nicht nur die Erfüllung der Abrüstungsverpflichtung der anderen Staaten unterblieben war, sondern auch alle Vorschläge einer Rüstungsbegrenzung eine Ablehnung erfuhren, sah ich mich als vor Gott und meinem Gewissen verantwortlicher Führer der deutschen Nation verpflichtet, angesichts des Entstehens neuer Militärbündnisse sowie der Festsetzung der Friedensstärke des russischen Heeres auf 960.000 Mann nach erhaltener Mitteilung, dass Frankreich zur Einführung der zweijährigen Dienstzeit schreitet. Nunmehr die Rechtsgleichheit Deutschlands, die man ihm international verweigert hat, Kraft des höheren Lebensrechts der Nation selbst wiederherzustellen. Deutschland hat damit eine ihm auferlegte Vertragsverpflichtung gebrochen, sondern jene Staaten, die uns zu dieser selbstständigen Handlung gezwungen haben. Denn die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht und die Verkündung des Gesetzes für die Aufstellung der neuen deutschen Wehrmacht waren nichts anderes als die Zurückführung Deutschlands auf einen niemand bedrohenden, aber Deutschland Sicherheit garantierenden Stand gleichen Rechts. Ich kann dabei nicht unterlassen, an dieser Stelle mein Erstaunen auszudrücken über eine Definition, die aus dem Munde des englischen Ministerpräsidenten Macdonald kam, der mit Rücksicht auf die Wiederherstellung einer deutschen Wehrmacht meint, dass nun die anderen Staaten doch recht gehabt hätten, ihrerseits mit der Abrüstung zurückzuhalten. Wenn diese Auffassung allgemein gut wird, steht in Zukunft allerhand zu erwarten. Denn nach dieser Auffassung wird jeder Vertragsbruch nachträglich seine Sanktionen dadurch erfahren, dass der andere Partner seinerseits vermutlich die gleichen Konsequenzen ziehen. Es geht nicht an, dass eine Gruppe von Staaten ihre Rüstung als einen Ölzweig des Friedens, aber die Rüstung der anderen als eine Route des Teufels hinstellt. Tank ist Tank und Bombe ist Bombe. Die Meinung, die Welt für ewige Zeit in verschieden berechtigte Staaten einteilen zu können, wird immer nur einseitig anerkannt werden. Die deutsche Nation ist jedenfalls nicht gewillt, für alle Zeiten als eine zweitklassige oder minderberechtigte angesehen und behandelt zu werden. Unsere Friedensliebe ist vielleicht größer als die anderer Völker. Denn wir haben am meisten unter diesem unseligen Krieg gelitten. Niemand von uns hat die Absicht, jemanden zu bedrohen. Allein jeder ist entschlossen, dem deutschen Volk die Gleichheit zu sichern und zu erhalten. Und diese Gleichheit ist aber auch die allererste Voraussetzung für jede praktische und kollektive Zusammenarbeit der Völker. Solange man in Bezug auf sie irgendwelche Hintergedanken hat, kann man von vornherein die Verwirklichung einer tatsächlich erfolgreichen europäischen Zusammenarbeit als unmöglich bezeichnen. Im Besitz unbedingt gleicher Rechte wird Deutschland sich niemals weigern, seine Beteiligung an jenen Arbeiten auf sich zu nehmen, die dem menschlichen Frieden, dem Fortschritt und dem wirtschaftlichen Wohlergehen zu dienen, die Absicht haben. Die Welt lebt heute im Zeitalter der Konferenzen. Wenn so viele dieser Zusammenkünfte gänzlich erfolglos verlaufen, dann liegt die Ursache für diese Enttäuschung nicht selten schon in der Art der Programmaufstellung und Zielsetzung. Irgendein Kabinett empfindet, wie alle anderen auch, die Notwendigkeit, etwas für den als bedroht gehaltenen Frieden zu tun. Dass nun erst allen in Aussicht genommenen Beteiligten den allgemeinen Gedanken zu unterbreiten mit dem Wunsche, die Auffassungen der einzelnen Staaten bzw. ihrer Regierungen über die möglichen Mittel und Wege der Behandlung und Lösung dieser Frage kennenzulernen, wird zwischen zwei oder drei Kanzleien ein perfektes Programm aufgestellt. Dabei kann man sich manches Mal nicht des Eindrucks erwehren, als ob bei der Fixierung des Inhalts der zu treffenden Beschlüsse der Wunsch als Vater des Gedankens eine Rolle spielt, durch eine Vermengung von Möglichem und Unmöglichem das sichere Scheitern auf Kosten der später Eingeladenen herbeizuführen. Denn indem zwei oder drei Staaten sich auf ein so bis ins Detail hinein festgelegtes Programm einigen, wird den nachträglich Eingeladenen nur mehr die Kenntnis des aufgestellten Programms vermittelt, mit dem Bemerken, dass dieses Programm ein unteilbares Ganzes sei und entweder allgemein und ganz angenommen würde oder im Ganzen als abgelehnt betrachtet werden müsse. Dass ich in einem solchen Programm naturgemäß auch sehr gute Gedanken finden können, trägt dann der Staat, der nicht dem gesamten Entwurf die Zustimmung erteilt, damit die Verantwortung für das Scheitern auch des nützlichen Teils. Dieses Verfahren erinnert sehr stark an die Praxis gewisser Filmverleiher, die gute und schlechte Filme grundsätzlich nur gemeinsam abgeben. Das Deutsche Reich und insbesondere die heutige deutsche Regierung haben keinen anderen Wunsch, als mit allen Nachbarstaaten friedlich und freundschaftlich zu verkehren. Wir haben diese Gefühle nicht nur gegenüber den uns umgebenden großen, sondern auch gegenüber den uns umgebenden kleinen Staaten. Ja, wir sehen gerade in deren Existenz, sofern sie eine wirklich unabhängige ist, einen wünschenswerten, friedlichen, neutralen Faktor an unseren an sich im Übrigen militärisch so offenen und ungeschützten Grenzen. Ich selbst glaube, dass auf die Dauer kein Regime, das nicht im Volke verankert, vom Volke getragen und vom Volke gewünscht wird, Bestand haben kann. Wenn zwischen Deutschland und der zu einem großen Prozentsatz auch deutschen Schweiz solche Schwierigkeiten nicht bestehen, dann einfach deshalb, weil die Unabhängigkeit und Selbstständigkeit der Schweiz eine tatsächliche ist. Und weil niemand zweifelt, in ihrer Regierung den wirklichen legalen Ausdruck des Volkswillens zu sehen. Wir Deutsche haben aber allen Anlass, zufrieden zu sein, dass sich an unserer Grenze ein Staat mit einer zu einem hohen Teil deutschen Bevölkerung bei großer innerer Festigkeit und im Besitz einer wirklichen und tatsächlichen Unabhängigkeit befindet. Die deutsche Reichsregierung hat infolge der Nichterfüllung der Abrüstungsverpflichtungen durch die anderen Staaten sie ihrerseits losgesagt von den Artikeln, die infolge der nunmehr einseitigen vertragswidrigen Belastung Deutschlands eine Diskriminierung und Benachteiligung der deutschen Nation für unbegrenzte Zeit darstellen. Sie erklärt aber hiermit feierlichst, dass sich diese ihre Maßnahmen ausschließlich auf die moralisch und sachlich das deutsche Volk diskriminierenden und bekanntgegebenen Punkte bezieht. Die deutsche Regierung wird daher die sonstigen, das Zusammenleben der Nationen betreffenden Artikel, einschließlich der territorialen Bestimmungen, unbedingt respektieren und die im Wandel der Zeiten unvermeidlichen Revisionen nur auf dem Wege einer friedlichen Verständigung durchführen. Die deutsche Reichsregierung ist der Auffassung, dass der Neuaufbau einer europäischen Zusammenarbeit sich nicht in den Formen einseitig aufoktroyierter Bedingungen vollziehen kann. Sie glaubt, dass es richtig ist, sich angesichts der nicht immer gleichgelagerten Interessen stets mit einem Minimum zu begnügen, statt diese Zusammenarbeit infolge eines unerfüllbaren Maximums an Forderungen scheitern zu lassen. Sie ist weiter der Überzeugung, dass sich diese Verständigung mit einem großen Ziel im Auge nur schrittweise vollziehen kann. Die deutsche Reichsregierung ist grundsätzlich bereit, nicht Angriffspakte mit ihren einzelnen Nachbarstaaten abzuschließen und diese durch alle Bestimmungen zu ergänzen, die auf eine Isolierung der Kriegführenden und eine Lokalisierung des Kriegsherdes abzielen. Sie ist insbesondere bereit zur Übernahme aller Verpflichtungen, die sich daraus für die Lieferung von Materialien und Waffen im Frieden oder Krieg ergeben mögen und von allen Partnern übernommen und respektiert werden. Die deutsche Reichsregierung hat das Ausmaß des Aufbaus der neuen deutschen Wehrmacht bekannt gegeben. Sie wird davon unter keinen Umständen abgehen. Sie sieht weder zu Lande, noch zur Luft, noch zur See in der Erfüllung ihres Programms irgendeine Bedrohung einer anderen Nation. Sie ist aber jederzeit bereit, in ihrer Waffenrüstung jene Begrenzungen vorzunehmen, die von den anderen Staaten ebenfalls übernommen werden. Die deutsche Reichsregierung hat von sich aus bereits bestimmte Begrenzungen ihrer Absichten mitgeteilt. Sie hat damit am besten ihren guten Willen gekennzeichnet, ein unbegrenztes Wettrüsten zu vermeiden. Ihre Begrenzung der deutschen Luftrüstung auf den Stand einer Parität mit den einzelnen anderen westlichen großen Nationen ermöglicht jederzeit die Fixierung einer oberen Zahl, die dann mit einzuhalten sich Deutschland bindend verpflichten wird. Die Begrenzung der deutschen Marine liegt mit 35% der englischen und mit noch 15% unter dem Gesamt-Tonnage der französischen Flotte. Da in den verschiedenen Pressekommentaren die Meinung besprochen wurde, dass diese Forderung nur ein Beginn sei und sich insbesondere mit dem Besitz von Kolonien erhöhen würde, erklärt die deutsche Reichsregierung bindend, diese Forderung ist für Deutschland eine endgültige und bleibende. Deutschland hat weder die Absicht noch die Notwendigkeit oder das Vermögen, in irgendeine neue Flottenrivalität einzutreten. Die deutsche Reichsregierung erkennt von sich aus die überragende Lebenswichtigkeit und damit die Berechtigung eines dominierenden Schutzes des britischen Weltreiches zur See an. Genauso wie wir umgekehrt entschlossen sind, alles Notwendige zum Schutz unserer eigenen kontinentalen Existenz und Freiheit zu veranlassen. Die deutsche Regierung hat die aufrichtige Absicht, alles zu tun, um zum britischen Volk und Staat ein Verhältnis zu finden und zu erhalten, das eine Wiederholung des bisher einzigen Kampfes zwischen beiden Nationen für immer verhindern wird. Neuntens, die deutsche Reichsregierung ist bereit, sich an allen Bestrebungen aktiv zu beteiligen, die zu praktischen Begrenzungen uferloser Rüstungen führen können. Sie sieht den zurzeit einzig möglichen Weg hierzu in einer Rückkehr zu den Gedankengängen der einstigen Genfer Konvention des Roten Kreuzes. Sie glaubt zunächst nur an die Möglichkeit einer schrittweisen Abschaffung und Verfemung von Kampfmitteln und Kampfmethoden, die
ihrem innersten Wesen nach in Widerspruch stehen zur bereits geltenden Genfer Konvention des Roten Kreuzes. Sie glaubt dabei, dass ebenso wie die Anwendung von Dum-Dum-Geschossen als verboten und im Großen und Ganzen damit auch praktisch verhindert wurde, auch die Anwendung anderer bestimmter Waffen zu verbieten und damit auch praktisch zu verhindern ist. Sie versteht darunter alle jene Kampfwaffen, die in erster Linie weniger den kämpfenden Soldaten als vielmehr den am Kampfe selbst unbeteiligten Frauen und Kindern Tod und Vernichtung bringen. Die deutsche Reichsregierung hält den Gedanken, Flugzeuge abzuschaffen, aber das Bombardement offen zu lassen, für irrig und unwirksam. Sie hält es aber für möglich, die Anwendung bestimmter Waffen international als völkerrechtswidrig zu verbannen und die Nationen, die sich solcher Waffen dennoch bedienen wollen, als außerhalb der Menschheit und ihre Rechte und Gesetze stehen, zu verfemen. Sie glaubt auch hier, dass ein schrittweises Vorgehen am ehesten zum Erfolg führen kann. Also, Verbot des Abwerfens von Gas-, Brand- und Sprengbomben außerhalb einer wirklichen Kampfzone. Diese Beschränkung kann bis zur vollständigen internationalen Verfemung des Bombenabwurfs überhaupt fortgesetzt werden. Solange aber der Bombenabwurf als solcher freisteht, ist jede Begrenzung der Zahl der Bombenflugzeuge angesichts der Möglichkeit des schnellen Ersatzes fragwürdig. Wird der Bombenabwurf aber als solcher, als völkerrechtswidrige Barbarei gebrandmarkt, so wird der Bau von Bombenflugzeugen damit von selbst bald als überflüssig und zwecklos sein Ende finden. Wenn es eins gelang, durch die Genfer Rote Kreuzkonvention die an sich mögliche Tötung des wehrlos gewordenen Verwundeten oder Gefangenen allmählich zu verhindern, dann muss es genauso möglich sein, durch eine analoge Konvention den Bombenkrieg gegen die ebenfalls wehrlose Zivilbevölkerung zu verbieten und endlich überhaupt zur Einstellung zu bringen. Deutschland sieht in einer solchen grundsätzlichen Anfassung dieses Problems eine größere Beruhigung und Sicherheit der Völker als in allen Beistandspakten und Militärkonventionen. Die deutsche Reichsregierung ist der Auffassung, dass alle Versuche durch internationale oder mehrstaatliche Vereinbarungen eine wirksame Milderung gewisser Spannungen zwischen einzelnen Staaten zu erreichen, vergebliche sein müssen, solange nicht durch geeignete Maßnahmen einer Vergiftung der öffentlichen Meinung der Völker durch unverantwortliche Elemente in Wort und Schrift, Film und Theater vorgebeugt wird. Abgeordnete, Männer des Deutschen Reichstags, ich habe mich bemüht, Ihnen ein Bild der Auffassungen zu geben, die uns heute bewegen. So groß auch die Besorgnisse im Einzelnen sein mögen. Ich halte es mit meinem Verantwortungsgefühl als Führer der Nation und Kanzler des Reiches unvereinbar, auch nur einen Zweifel über die Möglichkeit der Aufrechterhaltung des Friedens auszusprechen. Die Völker wollen ihn. Es muss den Regierungen möglich sein, ihn zu bewahren. Ich glaube, dass die Wiederherstellung der deutschen Wehrkraft zu einem Element dieses Friedens werden wird. Nicht, weil wir beabsichtigen, sie zu einer sinnlosen Größe zu steigern, sondern weil die einfache Tatsache ihrer Existenz ein gefährliches Vakuum in Europa beseitigt.
diese Sendung übernahmen und übernehmen im Laufe der Nacht und des folgenden Tages die Mehrzahl der europäischen und Überseestationen der Welt.